Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge 454. Und unser Thema ist heute Gießen, Generation Deutschland. Ein langes, umfassendes Wochenende mit wahnsinnig vielen Facetten, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben vor Ort in Gießen. Ich freue mich sehr auf diesen Politik-Podcast in einer neuen Runde, denn mit dabei ist Gregor Lischka, seit Juli der neue Hessen-Korrespondent vom Deutschlandradio und auch das ganze Wochenende über in Gießen unterwegs. Hallo Gregor, schön, dass du dabei bist.
Ja, freue mich sehr, dass ich mal dabei bin. Hier nach, wie lange mache ich den Job? 3-4 Monate? Freue mich sehr.
Ja, herzlich willkommen. Und mit dabei ist Nils Schniederjan, freier Mitarbeiter im Deutschlandradio. Und vielleicht hat ja schon der ein oder andere seinen Podcast über rechtsintellektuelle Denker gehört. Nils, stell dich doch vielleicht auch kurz vor.
Ja, ich beobachte für das Deutschlandradio und seine drei Programme quasi das neurechte Vorfeld und die rechtsradikalen Vordenker und habe eben eine vierteilige Feature-Reihe mit dem Titel Deutsches Denken gemacht, in dem ich die wichtigsten Vordenker alle mal interviewt und getroffen habe.
Und da ist es natürlich dann auch interessant, auf die Generation Deutschland zu schauen, die neu gegründete Jugendorganisation, die sich in Gießen am Samstag formiert hat. Das habe ich mir vor allem schwerpunktmäßig angeschaut. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich arbeite im Deutschlandradio Hauptstadtstudio mit dem Schwerpunkt AfD und damit halt auch mit dem Schwerpunkt AfD-Jugend. Fangen wir mal an mit dem, was wir gesehen haben in Gießen mit der neuen Generation Deutschland. Die AfD hat jetzt eine neue Jugendorganisation. Sie soll eine Kaderschmiede werden. Sie soll Jugendliche an politische Inhalte heranführen. Sie soll aber auch junge Menschen darauf vorbereiten, innerhalb der Partei Funktionen zu übernehmen und darüber zu lernen, wie Politik funktioniert, um dann später, das ist das erklärte Ziel, zum Beispiel in Bundesländern, wenn es um eine Regierungsübernahme, wenn es um die Macht geht, dann auch darauf vorbereitet zu sein. Man hat sich dann auch gefragt, und ich finde aus ziemlich gutem Grund, ist das jetzt eigentlich nur eine neue Konstruktion mit einem neuen Namen und die Inhalte bleiben gleich? Nils, ich würde das gerne mal mit dir reflektieren. Du hast ja diesen Gründungsprozess auch mitverfolgt. Generation Deutschland, ist das jetzt nur ein neues Label für die gleichen rechtsextremen Inhalte, wie man sie bei der jungen Alternative gesehen hat, die ja vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung dann eingeordnet wurde?
Ich glaube schon, dass es ein bisschen komplizierter ist. Also diese Geschichte alter Wein in neuen Schläuchen, das trifft es nicht ganz, weil der Grund, warum sie sich entschieden haben, einen neuen Verband zu gründen, ist ja auch darauf zurückzuführen, dass die Angst vor einem Verbot umgegangen ist. Vor allem im letzten Jahr nach der Korrektivrecherche, nach den großen Demonstrationen. Da gab es meinem Eindruck nach schon in der Partei langsam aber sicher so eine Angst, na ja, jetzt könnten die staatlichen Repressionen nochmal deutlich zunehmen. Und einer der Ansatzpunkte war ja eben die junge Alternative, die doch deutlich provokanter immer aufgetreten ist, viel klarer auch Kontakte in rechtsradikale Gruppen hatte und rechtsextremistische Gruppen auch hatte. Und mit dieser Neugründung geht ja jetzt auch einher, dass es weitere Zugriffsrechte von der AfD auf die Jugendorganisation gibt und dass man quasi sich so eine Art Sicherheitsmechanismus vorbehält. Also alle Mitglieder der neuen Generation Deutschland müssen auch AfD-Mitglieder sein und unterliegen damit ja auch dann sozusagen den disziplinarrechtlichen Möglichkeiten, die eine Partei so hat. Und ich glaube, dass das tendenziell tatsächlich zu so einer Art Professionalisierung führen kann, indem man Leute, die viel zu provokant auftreten, die auch zu radikal, ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich das Problem ist, aber die zumindest der Partei potenziell schaden könnten mit ihrem Auftreten und auch Sicherheitsbehörden Gründe liefern könnten, dass man die eben ausschließt oder zumindest in irgendeiner Form diszipliniert.
Wobei, wenn man sich jetzt den neuen Vorsitzenden anschaut, Jean-Pascal Hohm, da kann man schon Fragen bekommen, ob dann diese Disziplinierung funktioniert. 28 Jahre alt, Landtagsabgeordneter aus Brandenburg, in Cottbus verwurzelt. Ich finde, Ein interessantes biografisches Detail bei ihm ist, dass er selber auf seiner Abgeordneten-Homepage schreibt, wie ihn das Jahr 2015 politisiert hat. Er ist dann 2014 in die AfD eingetreten, schon mit 17, war dann 2015, war er 18 Jahre alt und hat gesagt, ja, er hat dann im Zuge der großen Debatten über die Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 angefangen, erste Demos gegen Asylbewerberheime in seiner Heimatstadt oder in seiner Umgebung zu organisieren. Und er ist von diesem Kurs ja auch nicht abgegangen. Es gibt ein Gutachten vom Landesamt für Verfassungsschutz in Brandenburg, was ihn mit als Rechtsextremisten beschreibt, auch diese Vernetzungsarbeiten beschreibt, die er ins Vorfeld durchführt. Und da habe ich mich schon gefragt, man hätte ja jetzt von Seiten der AfD durchaus die Chance gehabt, da ein bisschen nicht nur die Form zu mäßigen, sondern auch den Inhalt zu mäßigen. Und ich habe das Gefühl, diese Person Hohm, auch wenn er irgendwie so um Strickpulli ein bisschen bieder daherkommt, Anzug trägt, auch durchaus eloquent ist, aber er kann ja auch anders, wie man sieht.
Ja, ich glaube, es geht ja insbesondere auch darum, bei diesem Begriff Kaderschmiede, was die neue Jugendorganisation sein soll, dass man solche Kader für eine potenzielle Regierungsbeteiligung schafft. Also was viel im Vorfeld diskutiert wird, also in diesem denkerischen Vorfeld, ist, dass man quasi nicht das Personal hätte, selbst wenn man jetzt irgendwo an eine absolute Mehrheit kommt, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Und so Leute wie Hohm sind da natürlich schon interessant, weil er hat zwar diese sehr engen Kontakte in das Vorfeld und hat zum Beispiel ja auch bei dem rechtsextremen Verein 1% ein Praktikum gemacht, aber er sagt schon ganz klar, ich bin loyal, ich bin eigentlich ein Parteimensch, ich bin auch groß geworden in der Partei, ich habe zwar immer mal hier und da auch Schulungen, zum Beispiel beim Institut für Staatspolitik, das inzwischen aufgelöst wurde, durchgemacht und da an Akademien teilgenommen, aber ich komme eigentlich aus der Partei und bin hier sozialisiert worden. Und das ist schon im Endeffekt das, was man ja in dieser Partei jetzt will und braucht. Also man braucht Leute, die wissen, wie Parteipolitik funktioniert und die auch offensiv von sich sagen, ich bin im Zweifelsfall loyal bei der Partei. Ich distanziere mich nicht vom Vorfeld, aber ich bin im Zweifelsfall lieber hier bei der realen Parlamentspolitik.
Gregor.
Also was ich bei beiden von euch jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ihr habt das ja eigentlich ganz gut skizziert, dass diese alte Jugendorganisation zu einem Imageproblem wurde für die Partei. Und dass man sich sozusagen von der Neugründung da irgendwie auch Neues erhofft. Aber gleichzeitig wissen wir, diese Jugendorganisation scheint ja mit dem ähnlichen Personal und ähnlichen Positionen ja doch genauso wieder zu einem Imageproblem werden zu können, oder?
Ja und nein. Also ich glaube, man muss da über Form und Inhalt sprechen. Ich glaube, Stichwort ist Professionalisierung und ist auch Disziplin. Also das, was bei der JA ja passiert ist, das ist, dass es in relativ kurzen Abständen relativ skandalträchtige Videos gab, wie dieses Tanzen auf der Brandenburger Wahlparty zu diesem Abschiebesong oder auch auf Accounts Fotos von Kampfsporttrainings oder von fast schon so paramilitärischen Trainings, Demofotos, dann auch Vernetzungen teilweise in die Kampfszene, Kampfsportszene rein. Das waren alles Dinge, die waren auch selbst der AfD dann ungeheuer. Ich glaube, dass man jetzt mit Leuten zu tun hat, wie zum Beispiel auch Hohm, die schon seit 10 Jahren in der Partei sind, Klammer auf, der kein abgeschlossenes Studium hat, der keinen gelernten Beruf hat, der auch, ich würde sagen, ja auch abhängig ist von dieser Partei und von seiner Position in der Partei, die jetzt genau um solche Skandalträchtigkeit wissen und dafür sorgen werden, dass es dann von bestimmten Treffen keine Fotos gibt und dass es nicht sozusagen solche Ausfälle gibt, die einem dann später um die Ohren fliegen. Aber die Vernetzung zum Beispiel zu den Identitären, das ist ja auch was, worauf ich dann gerne mit Nils nochmal gucken will. Ich glaube, das wird in der gleichen Form weitergehen und da sehe ich auch nicht vom Parteivorstand, ich sehe zwar ein paar kritische Worte, aber ich sehe im Zweifelsfalle kein großes Stoppzeichen. Nils, wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, dass es schon auch nochmal wichtig ist, auf die Strategie dahinter zu schauen. Also was auch viele Vordenker sagen, was aber jetzt auch, glaube ich, in der Partei so zunehmend die Wahrnehmung ist, ist, was uns noch von einer Regierungsbeteiligung abhält, sind gar nicht unbedingt unsere radikalen Inhalte, sondern ist vor allem das Auftreten. Also wir haben es mit dieser rechtspopulistischen Strategie jetzt 10 Jahre lang geschafft, diese Partei zu etablieren und damit auch so ein Grundsatz an Leuten zu erreichen. Die Partei steht jetzt in Umfragen bei 25-26% und hat auch eine relativ hohe Bindungskraft, was die Wiederwahl oder potenzielle Wiederwahl angeht. Laut Umfragen die höchste von allen Parteien, also die höchste Anzahl an Leuten, die im Februar bei der Bundestagswahl die AfD gewählt haben, würden sie auch jetzt wieder wählen, nämlich 90%. Bei den anderen Parteien sind das deutlich weniger. Und nun sagen die Vordenker, mit 26% können wir noch nicht alleine regieren. Von der CDU, die CDU möchte nicht mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden, um noch die Unentschiedenen einerseits zu uns zu ziehen und andererseits der CDU einen Weg zu geben, sich zu uns zu öffnen und zu sagen, irgendwas hat sich verändert, jetzt können wir mit ihnen. Und was jemand wie Hohm sagt, ist, ja, ich möchte regieren, ich will an die Macht, und für die CDU ist es hauptsächlich das Auftreten. Und bei den Leuten kommt das vielleicht auch gar nicht so gut an, wenn wir von Remigration sprechen. Nicht, weil die Inhalte das Problem sind, sondern weil die Leute gar nicht so ganz wissen, was wir damit meinen. Und sie werden dann von den Medien auch manipuliert, die falsch über uns berichten. Deswegen treten wir ab jetzt seriöser auf, sprechen, so sagt Hohm dann, lieber von millionenfachen Rückführungen, was, wie ich finde, gar nicht weniger radikal klingt, aber für ihn irgendwie ein sachgerechteres Auftreten meint. Und damit erreichen wir dann einerseits noch mehr als diese 26% und andererseits ermöglichen wir eine Regierungsbeteiligung mit der CDU.
Es gab eine ganz interessante Szene auf dieser Gründungsveranstaltung, da ist Andreas Lichert aufgetreten, stellvertretender Parteivorsitzender am Landesverband Hessen. Wirklich eine spannende Personalie, weil er sehr eng verbunden ist mit Götz Kubitschek, jahrelang für ihn oder mit ihm gearbeitet hat. Und er hat genau das beschrieben. Der hat gesagt, wir zielen nicht auf diejenigen, die draußen demonstrieren, die irgendwie die Grünen wählen oder die Linkspartei. Ich glaube, er hat sogar so formuliert, die sind ohnehin verloren. Sondern er meinte, wir müssen auf die Verunsicherten und die Zweifelnden zielen, die sich durch die großen Krisen der Zeit, die Rente etc. verunsichert sehen, und denen müssen wir die AfD-Antworten, die AfD-Inhalte einimpfen. Und das fand ich halt nochmal ziemlich bezeichnend und ist das in a nutshell. Aber Nils, ich würde mit dir gerne nochmal auf dieses sogenannte Vorfeld mal ein bisschen schauen. Vorfeld, das ist ja Vorfeld, Umfeld der Partei. Lass uns das mal so ein bisschen aufsplittern oder aufdröseln, dieses Panorama, in dem sich die AfD und ihre Jugendorganisationen dann dort bewegt. Eine der Organisationen bzw. Bewegungen, die immer wieder genannt werden, ist die Identitäre Bewegung. Ich habe in Bezug auf Jean-Pascal Hohm schon davon gesprochen, aber es gibt auch andere, auch aus dem Bundesvorstand, die enge Verbindung haben. Könntest du mal erklären, was sind das für Leute und warum sind die rechtsextrem bzw. warum sind die gefährlich?
Ja, die Identitäre Bewegung ist eigentlich eine Bewegung, die ursprünglich aus Frankreich kommt und inhaltlich dafür steht, für so eine Abkehr vom Neonationalsozialismus und dafür eine Hinwendung oder eine Modernisierung dieses rechten Gedankenguts. Also der Hauptbegriff, der da immer wieder genannt wird, ist eben der Ethnopluralismus, wo man quasi sagt, wir sprechen nicht mehr darüber, dass es unterschiedliche Rassen gibt und die einen besser wären als die anderen, sondern wir sagen, naja, es gibt verschiedene Völker und die sollen aber bitte unter sich bleiben. Und diese identitäre Bewegung, die dieses Konzept vertritt, ist vor allem in den letzten 10 Jahren wahnsinnig wichtig gewesen für die Partei, weil sie sehr aktionistisch orientiert waren. Also die haben sich bedient sozusagen bei eher linken Aktionsformen, sagen sie immer, die man so aus den 68er-Bereich kennt. Zum Beispiel haben sie mal das Brandenburger Tor erklommen und da dann ein großes Plakat heruntergelassen. Und damit haben sie immer wieder versucht, sozusagen so stark zu provozieren, dass sie in die Medien kommen und dass ihre Thesen dann überhaupt diskutiert werden und damit sich das sogenannte Overtonfenster verschiebt. Also das, was überhaupt ansprechbar und diskutierbar ist. Und da ist es dann auch immer so ein bisschen die Frage, naja, warum sind sie denn dann überhaupt rechtsextremistisch? Weil zu Gewalt neigen sie nicht wirklich. Es gibt schon Vorfälle von Mitgliedern, aber ihre Selbsterzählung ist sozusagen, wir sind ohne Gewalt unterwegs. Wir wollen, dass der Staat im Zweifelsfall zum Beispiel Remigration übernimmt und man nicht ein Flüchtlingsheim anzündet. Und ja, sie sind seit einigen Jahren, werden sie jetzt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, weil der Verfassungsschutz sagt, naja, das verbale Zündeln selbst ist auch schon ein Problem und etwas, auf das wir dann aufmerksam machen müssen. Und ihre Begründung ist, dass die identitäre Bewegung Menschen mit außereuropäischer Herkunft ihnen den Zugang zur Demokratie verunmöglichen will, indem sie zum Beispiel dieses Remigrationskonzept verfolgen, in dem auch Staatsbürger potenziell diskriminiert werden und anders behandelt werden, wenn sie ihren Pass erst im Laufe ihres Lebens erhalten haben. Und das geht eben zurück auf den Gründer der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner. Und das ist dann so ein Grund, warum man sagt, na ja, hier werden Ideen vertreten, die demokratiefeindlich sind und die gegen die Grundsätze unseres Staates stehen.
Gegen das Demokratieprinzip, das heißt Gleichbehandlung, auch von Menschen gegen die Menschenwürde. Ich fand es ja interessant, da steht dann halt im Vorfeld dieser Halle in Gießen, steht dann Götz Kubitschek himself, der neurechte Publizist, auch Gründer des aufgelösten Instituts für Staatspolitik, und verkauft dann die Bücher von Martin Sellner und versucht damit ja auch wiederum dann diese Ideen dann der Generation Deutschland und den Vertretern dann schmackhaft zu machen. Lass uns noch mal ein bisschen weiter auf das Vorfeld gucken, und eine Kandidatin, die für mich persönlich die Überraschungskandidatin dieses Wochenendes war, das ist Julia Gerkens, die eine der wenigen Frauen, also nur eine von zwei Frauen in diesem 15-köpfigen Vorstand, die eine Kampfkandidatur, überraschende Kampfkandidatur gestartet hat. Und hören wir mal kurz rein in das, was sie gesagt hat, wie sie in ihrer Rede sich positioniert hat.
Eins bleibt klar, wir sind Mädchen, Frauen und Mütter, und wir lassen uns unsere naturgegebene Identität und unseren Stolz nicht durch geisteskranken und bösartige Ideologien von Feminismus und Wokeness nehmen. Sollen die da draußen doch toben, so viel sie wollen. Die wissen, sie haben verloren, dass wir den Pulver der Geschichte, den Funken in das Pulver der Geschichte setzen. Denn nur millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder.
Ja, das war ein Auszug aus ihrer Bewerbungsrede, mit der sie dann auch Erfolg hatte. Man hört es ja im Hintergrund, lauter Jubel, die Halle tobt. Ich finde sie aus zwei Gründen interessant. Sie spricht von geisteskranker Ideologie, vor allem auch des Feminismus. Also man sieht hier von Frauen vorgetragen das antifeministische Moment. Und sie hat dann vorher in ihrer Rede noch gesagt, dass sie sich als Teil der sogenannten Lucreta-Bewegung identifiziert. Nils, was muss man über diese Bewegung wissen, die ja teilweise auch wiederum eng mit der identitären Bewegung verknüpft ist?
Ja, die Bewegung ist ehrlich gesagt vor allem digital aktiv, oder ich nehme sie vor allem digital wahr. Das ist quasi ein antifeministisches Netzwerk, und die vertreten genau die Thesen, die wir jetzt auch in der Rede gehört haben. Die Gründerin ist interessanterweise die Tochter einer EU-Abgeordneten, die wirklich aus diesem streng völkischen Umfeld kommt. Und sie sind inzwischen auch in NRW ein rechtsextremer Verdachtsfall. Es scheint mir aber doch eine sehr kleine Bewegung zu sein. Also man hat es jetzt ja auch bei dem Parteitag, zumindest was so, ich habe den ja aus der Ferne beobachtet, was ich bei den Reden gesehen habe, bei den Kandidaten und den wenigen Kandidatinnen, waren es ja doch vor allem Männer, die gesprochen haben. Und mich würde da doch nochmal interessieren, also wir haben jetzt ja auch so einen wahnsinnigen Jubel gehört am Ende dieser Rede, als sie sagt, millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder. Mein Eindruck war, dass es doch immer die radikaleren Reden waren, die wirklich für aufbrandenden Jubel gesorgt haben, und dass sozusagen diejenigen, die dann sehr professionell aufgetreten sind, doch, da wurde es eher so ein bisschen zähneknirschend akzeptiert, aber die Begeisterungsstürme kamen eher bei solchen Kandidaten, oder?
Ja, das war ganz deutlich. Also es gab, ich würde sagen, drei Stellen, wo es richtig lauten Jubel gab. Das war bei ihr, also das heißt Antifeminismus und millionenfache Remigration. Dann gab es eine Stelle, wo Alice Weidel Medien schelte in ihrer Ansprache auf dem Zettel hatte, und das dritte war dann noch bei dem Kandidaten aus Sachsen-Anhalt, der dann davon gesprochen hat, dass man eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl im nächsten Jahr anstrebt und dann auch bereit sein möchte fürs Regieren. Ansonsten hat man gesehen, es gab zwei Landesverbände, die unterschiedliche Kandidaten ins Rennen geschickt haben, weil man sich innerhalb dieser Landesverbände auch in harten Flügelkämpfen verwickelt sieht. Das war einmal Bayern und das war Nordrhein-Westfalen, und da war es beides mal so, dass sich der jeweils radikalere Kandidat durchgesetzt hat, zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen Patrick Heinz, der dann auf quasi Gewalt Gewalt durch Muslime in deutschen Schulen hingewiesen hat. Er hat gesagt, er hat Lehramt studiert, hat in Schulen gearbeitet und dass das etwas ist, wovor er auch Frauen schützen möchte, hat dann auch Frauen wiederum auch dieses Thema Freiwild, Frauen als Freiwild gegenüber dem migrantischen Mann, hat er auch aufgegriffen und das war halt was, was ich dann durchgezogen hatte.
Was ich auch sehr interessant fand bei Patrick Heinz war, dass der sehr offensiv gesagt hat, kein Staat wird kommen, um uns zu retten. Und das ist natürlich auch sowas, was nochmal zeigt, hier geht's wirklich um mehr und hier ist diese Verknüpfung zum Vorfeld und auch zu aktivistischen Gruppen, ist schon Programm und ist auch was, was die Leute nochmal sehen wollten, auch in der neuen Jugendorganisation, dass man das offensiv vorträgt. Genau eben wie bei dieser Kandidatin vom Netzwerk Lucreta, die es auch deutlicher gesagt hat. Ich bin Frau von dieser Bewegung und nicht nur Parteimitglied.
Lass uns vielleicht noch einen letzten Blick werfen auf dieses Vorfeld. Es gab noch einen interessanten Kandidaten, Kevin Doro aus Schleswig-Holstein, der tief im burschenschaftlichen Milieu verwachsen ist. Als Schriftleiter der burschenschaftlichen Blätter hören wir kurz rein, was er in seiner Rede gesagt hat.
Ein zentraler Grundsatz unserer Arbeit muss deshalb auch lauten, und es ist mir ganz besonders wichtig zu betonen, wir distanzieren uns nicht. Nicht vom sogenannten Vorfeld, nicht von denjenigen, die außerhalb der etablierten Parteistrukturen für dieselben Ziele kämpfen wie wir. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir durch Abgrenzung Stärke gewinnen. Abgrenzung ist das Lieblingsspiel unserer Gegner, die uns durch ständige Distanzierungsrituale zu lähmen versuchen.
Ja, also wir distanzieren uns nicht und die Verwurzelung im burschenschaftlichen Milieu. Nils, was sollte man darüber wissen, wenn es dann auch um dieses Stichwort Mosaikrechte geht, unter der das Ganze ja dann läuft?
Einerseits ist es, denkt man ja erstmal, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, alle sind einfach nur radikal, niemand will sich abgrenzen. Ich glaube, wichtig ist schon nochmal kurz zu verstehen, was wäre denn die Alternative? Und da gibt es ja auch Leute im Vorfeld, die sagen, es wäre strategisch schon gut, wenn wir dann zum Beispiel die allerradikalsten, wenn wir uns offensiv distanzieren von denen, wenn wir zum Beispiel sagen, Götz Kubitschek wird, sobald er als gesichert rechtsextrem seine Arbeit eingestuft wird, nicht mehr eingeladen zu Veranstaltungen. Mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind eine seriöse Partei, die sich im Rahmen der Verfassung bewegt und wir richten alles darauf aus. Und dann gibt es eben diese radikaleren Vordenker, wie zum Beispiel Benedikt Kaiser, von dem der Begriff der Mosaikrechten stammt, die eben sagen, nein, jeder Schritt in Richtung der Gegner schadet uns. Wir sind sozusagen stark genug, das auszuhalten. Und wenn wir anfangen, uns zu distanzieren, dann wird es niemals aufhören. Wahrscheinlich, weil sie eben auch wissen, dass es so viele Kontakte in das rechtsextreme Vorfeld gibt, dass man da gar nicht hinterherkommen würde, Leute noch auszuschließen. Und interessant finde ich, dass jemand wie Benedikt Kaiser dann wiederum gar nicht da sein musste, also der diesen Begriff Mosaikrechte geprägt hat, weil er hat im Vorfeld gesagt, meine Gedanken sind sozusagen sowieso hier völlig verbreitet. Jean-Pascal Hohm ist einer der Leute, die dieses Konzept der Mosaikrechten wirklich durchdrungen und verstanden haben. Und das bedeutet eben, dass man so eine Art Arbeitsteilung hat, also dass man versteht, wofür ist eine Partei da, wofür ist dann eine aktivistische Organisation da, die kann dann zum Beispiel ja viel provokanter auftreten, kann auch noch weiter ausreizen, was rechtlich man überhaupt noch sagen darf, weil wenn die verboten wird, dann ist es im Zweifelsfall nicht so wahnsinnig schlimm, dann trifft das ein paar Aktivisten, aber trifft nicht die Partei. Und die Partei kann dann gemäßigter auftreten und so ein paar Sachen auslagern an andere Leute. Und das ist eben dieser Begriff der Mosaikrechten. Ursprünglich ein linkes Konzept, der Mosaiklinken von einem Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban, angepasst von Benedikt Kaiser an die Rechte, die damit im Moment deutlich erfolgreicher ist als die Linke.
Gregor, du wolltest noch was ergänzen oder fragen?
Ja, mir ging es eigentlich genau um diesen Punkt, den Nils gerade auch nochmal angesprochen hat, nämlich die Frage, wozu dient denn dieses Vorfeld? Dient es tatsächlich eurer Einschätzung nach dazu, die AfD zu stärken und mehrheitsfähig zu machen? Oder ist es mehr dieses, dann gibt es da noch ein paar Akteure, die noch rechter sind als wir und uns sozusagen schon wieder bürgerlich-konservativ erscheinen lassen? Also schadet dieser Kontakt dieser Partei wirklich nicht oder ist es sogar ein bestärkender Faktor?
Also ich würde es vielleicht so ganz grob aufteilen. Das Vorfeld hat nochmal so eine Aufteilung in sich. Ein Teil davon wirkt nur nach innen. Da geht es um Kaderbildung. Da geht es darum, dass die Leute weltanschaulich ausgebildet werden, sagen sie immer. Und ein anderer Teil wirkt dann eben in die Öffentlichkeit mit provokanten Aktionen. Und zum Teil hilft das der Partei, zum Teil hilft es ihnen, glaube ich, auch nicht. Also es gibt da ja auch Akteure, die sozusagen sich an sie binden wollen, die auch davon profitieren wollen, von diesem Erfolg der Partei, die dann im Zweifelsfall dann doch Gründe dafür liefern, zum Beispiel eine Verbotsdebatte anzustoßen. Und das ist für die Partei ja lange schon immer mal wieder so ein Aushandlungsprozess. Also wer hilft eigentlich, wer hilft uns nicht? Und ich glaube, das ist keine ausgemachte Sache. Also dass jetzt Kubitschek wieder da seinen Stand haben durfte. Ich war kürzlich bei der Buchmesse Seitenwechsel, auch einer wirklich...
In Halle an der Saale, diese rechte Buchmesse, ne?
Ganz genau, was wirklich eine ganz klare Vorfeldveranstaltung war. Da hat Kubitschek bei einer Veranstaltung auch nochmal gesagt, na, wir hatten letztes Jahr schon wirklich Sorge, dass sich die Partei unserer entledigt. Also, dass sie sozusagen diesen kleinen Stein im Schuh einfach mal los wird, weil sie eben dieser große Machtblock inzwischen ist. Und da könnte es ja sein, dass man einfach mal sagt, naja, wenn jetzt das Remigrationskonzept so in der Öffentlichkeit steht und das in diesem Verlag da erschienen ist, ja, dann sagen wir halt, mit denen haben wir nichts mehr zu tun, das sind völlig rechtsextreme Verrückte, verbietet die mal.
Ich würde an der Stelle da zumindest jetzt mal Schluss machen bei der Debatte und noch einen anderen Punkt gerne aufgreifen wollen, der dieses Wochenende in Gießen ja auch wahnsinnig mitgeprägt hat. Das ist jetzt nicht nur das, was in der Halle diskutiert wurde, sondern das, was außerhalb der Halle stattgefunden hat, das große Demonstrationsgeschehen. Es gab ja, ich glaube, über 20 angemeldete Veranstaltungen in und um Gießen. Es war ja nicht nur in Gießen um die Halle, es war nicht nur Gießen die Innenstadt, sondern es war quasi der ganze Großraum um die Stadt, der von Demonstrationen, von Blockaden an diesem Wochenende betroffen war. Gregor, du bist unser Hessen-Korrespondent und vielleicht darf ich das auch sagen, du wohnst ja sogar auch in der Nähe von Gießen. Es ist ja eigentlich dein Home-Turf, wo sich das alles abgespielt hat, was natürlich auch total gut ist, weil du dich in der Gegend gut auskennst. Wenn du jetzt am Tag 2 nach diesem Samstag versuchst, einen Strich drunter zu ziehen. Was ist jetzt erstmal deine Bilanz? Was weiß man über Teilnehmerzahlen? Was weiß man zum Beispiel über Verletzte? Und was weiß man auch über den Ablauf der Demos?
Ja, ich kann euch vielleicht ja einmal mitnehmen, wie ich den Morgen in Gießen erlebt habe. Wie du erwähnt hast, ich wohne ja gar nicht so weit weg. Ich bin dann in Butzbach, das ist vielleicht 15 Kilometer südlich von Gießen, in den Zug eingestiegen, morgens um 5 Uhr. Der Zug war schon proppevoll. Also da waren nach Anschätzung des Zugbegleiters 400 Leute. Ich konnte mich dann nur noch reinquetschen. Und die sind dann alle gesammelt in Großenlinden ausgestiegen. Das ist so 5 Kilometer südlich von Gießen, wo ich mich schon gefragt hatte, hey, was macht ihr denn hier in Großenlinden? Was habt ihr denn vor? Und die haben dann auch nur so Verschwörer geantwortet, naja, wir gehen ja nicht auf die Demo. Und dann ist das im Prinzip der Startschuss für das gewesen, was wir an diesem Tag erlebt haben, wie du es auch skizziert hast. Das, was in Gießen passiert ist, ist nicht unbedingt in Gießen problematisch gewesen, sondern das, was drumherum passiert ist. Diese 400 Leute sind, wie tausende andere auch vom Bündnis Widersetzen, dann im Laufe der Morgenstunden in Richtung der Bundesstraßen marschiert und haben dort die Zufahrten sozusagen blockiert, die die AfDler bzw. die Teilnehmer des AfD-Gründungskongresses nutzen wollten, um auf diese Gründungsveranstaltung zu kommen. Ich glaube, jeder, der uns zuhört, wird im Laufe dieses ganzen Wochenendes Bilder gesehen haben, Clips gesehen haben. Ich versuche das jetzt einmal etwas grob zu skizzieren, wie ich das wahrgenommen habe. Das hessische Innenministerium versucht in diesen Minuten gerade eine Bilanz zu ziehen. Ich verfolge hier auch so ein bisschen noch meinen Mailordner, was da jetzt reingekommen ist. Im Prinzip kann man sagen, dass schätzungsweise 25.000 bis 50.000 Leute in und um Gießen unterwegs waren. Und gemessen an den Erwartungen an diesen Einsatz, also Nadine, du und ich, wir haben ja beide auch ein bisschen im Vorfeld schon mitbekommen, womit die hessische Polizei gerechnet hat, da wurden schon ja Vergleiche zu Frankfurt, Blockupy-Protesten gezogen, wo befürchtet wurde, dass ganze Straßenzüge entglast werden und so weiter. Also diese Eskalation ist so definitiv nicht eingetreten. Also in Gießen selbst waren die Proteste, wie ich das wahrnehmen konnte, sehr friedlich. Natürlich ist es so, dass da, wo die Polizei Brücken sperrt und Demonstrierende ebenfalls versuchen, dort durchzukommen, dass es dort, ich sag mal, zu kleineren Scharmützeln kommt und dass auch einzelne Demonstranten, die möglicherweise auch auffällig geworden sind, rausgezogen werden. Aber in Gießen selbst ist dieses Geschehen in Bezug auf die Demonstrationen größtenteils friedlich geblieben. Und was sozusagen jetzt für, glaube ich, die größten Aufreger noch gesorgt hat, sind die Aktionen rund um Gießen, wie du es auch skizziert hast. Ich glaube, es gab 16 Blockadeaktionen, die das Bündnis Widersetzen sozusagen als erfolgreich bezeichnet hat. Und dort kam es dann auch natürlich zu den Pfefferspray- und Wasserwerfer-Einsätzen und natürlich auch den Schlagstock-Einsätzen, die viele Menschen wahrscheinlich auch auf Social Media irgendwie gesehen haben.
Was sich ja viele fragen ist, wie behält man eigentlich an so einem Tag den Überblick? Also das, was ich ja ganz bezeichnend fand, das war auch beim Bundesparteitag der AfD in Riesa Anfang des Jahres ja auch schon so, dass sich das Demonstrationsgeschehen gar nicht so sehr rund um die Halle abgespielt hat. In Hessen war das die Hessenhalle. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, das war was mit der Topografie der Stadt Gießen zu tun hat, ist, dass man versucht hat, im Vorfeld die Stadt Gießen in zwei Teile zu teilen. Es ging ewig lange im Vorfeld hin und her mit verschiedenen Gerichtsprozessen, die sowohl vor dem Verwaltungsgericht Gießen als auch dann später vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ausgefochten wurden. Und ich glaube, erst 12 Stunden, bevor das alles losgehen sollte, also erst am Vorabend, kam dann die endgültige Entscheidung, wie denn die Demonstration gestaltet werden soll. Es hieß dann, dass auf der westlichen Lahnseite, also Gießen wird geteilt durch einen Fluss, das ist die Lahn. Auf der westlichen Seite liegen die Hessenhallen, also Veranstaltungsort der AfD-Jugend. Auf der östlichen Seite liegt die Innenstadt. Da waren dann auch verschiedene Demonstrationen angemeldet, dass Demos umziehen mussten, weil sie auf der westlichen Seite nicht mehr demonstrieren durften, sondern nur auf der östlichen Seite. Es gibt dann in Gießen zwei große Brücken, die beide Flussseiten verbinden, und die wurden dann beide gesperrt. Also schon ab Freitagabend war da ohne Presseausweis eigentlich kein Durchkommen mehr, sondern ich glaube nur für Presse und nur für Anwohner, die einen Personalausweis mit hatten. Also man hat versucht, diese Stadt quasi hermetisch abzuriegeln. Könntest du nochmal...
Beziehungsweise das Messegelände zu so einer Festung zu machen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Eine Festung, die sozusagen einerseits durch diesen Fluss schon einen gewissen Graben vor sich hat und dann halt auch noch die Zubringerbrücken abgesperrt. Und auf der westlichen Seite, von dort aus hat man ja auch dann versucht, die AfD-Teilnehmer in die Hallen zu bringen. Aber auch dort gab es dann ja auf den Bundesstraßen entsprechende Demonstrationen, die mit Hilfe von, wie Widersetzen es sagt, zivilen Ungehorsam versucht haben, dafür zu sorgen, dass auch dort dann kein Durchkommen mehr ist.
Es ist ganz interessant, weil die AfD, es war ja auch im Vorfeld eine große Logistik für die Teilnehmer des AfD-Jugendkongresses. Die Polizei hatte im Vorfeld mit der Partei ein Konzept ausgearbeitet, wonach sich dann die Teilnehmer nicht selber in eigenen Autos auf den Weg machen, sondern wo die AfD dann pro Bundesland verschiedene Busse organisiert, die sich dann in den frühen Morgenstunden auf Parkplätzen weit im Umland von Gießen getroffen haben, um dann mit Polizeibegleitung in die Halle eskortiert zu werden. Und bei dieser Polizeibegleitung gab es dann ja auch Szenen. Es gibt diesen Clip von einer Bundesstraße, wo es eine Blockade auf einer Bundesstraße gibt von Menschen, die man auf der einen Seite sieht, die mit Warnwesten und Transparent unterwegs sind, und dann einer großen Zahl von Polizisten in Montur, die auf diesen Block zurennen. Könntest du vielleicht nochmal, Gregor, ein bisschen erläutern, A, wie es zu diesem Clip gekommen ist, und vielleicht auch B, wie dieses Blockadegeschehen dann auch die anderen Protestformen, die es ja auch gegeben hat, große Kundgebungen und Konzert, die Omas gegen Rechts etc., wie das dann auch zusammengewirkt hat, weil es waren ja sehr unterschiedliche Gruppen an diesem Samstag in der Stadt unterwegs.
Ja, also dazu muss man sagen, ich war natürlich nicht auf bei diesem Clip, da gab es ja mehrere, wo dann die Bundesstraßen versucht worden sind zu räumen. Ich war ja nicht live vor Ort, ich habe aber tatsächlich mit einer Demonstrantin gesprochen, die dort war, und die hat mir das schon nochmal ein bisschen differenzierter geschildert. Also dass dieser massive Polizeigewalt, die ja einerseits von den Demonstranten geschildert wird und andererseits schildert, sage ich mal, die Polizei eine massive Demonstrationsgewalt, dass das muss man wirklich ein bisschen differenziert betrachten. Bei diesem einen Clip scheint es ja durchaus dann noch so gewesen zu sein, dass es mehrere Warnungen vorab von der Polizei gab, man solle sich nicht nähern. Dann nähern sich die Demonstranten, von hinten gab es dann wohl auch Aufrufe, jetzt aufzurücken, und dann setzt sozusagen die Polizei dieses Mittel ein, auf die Menschen zuzurennen und sie wieder zurückzudrängen mit Hilfe von einem Schlagstockeinsatz. Ich kann das gar nicht irgendwie jetzt genau beurteilen, will das auch nicht rechtfertigen, aber insgesamt ist, glaube ich, eine schlechte Bilanz dieses Wochenendes, dass in so vielen Medien jetzt sozusagen diese Gewalteskalation, die vermeintlich riesige Gewalteskalation in Gießen thematisiert wird. Und wie ich bereits gesagt habe, der absolute Großteil dieser Demonstration in Gießen war friedlich und lief auch tatsächlich sehr professionell und gut ab. Und ich glaube, der Gießener Oberbürgermeister hat jetzt schon gesagt, Gießen hat nicht gebrannt, Gießen hat geleuchtet. Das ist ein bisschen das, was ich eigentlich auch selber so wahrgenommen habe. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass im Nachhinein es schwer ist, aus diesen verschiedenen Clips, die kursieren und so weiter und von unterschiedlichen politischen Couleurs dann auch entsprechend bewertet werden, da ein differenziertes Bild dieser Demonstration und des gesamten Demonstrationsgeschehens zu zeichnen.
Wir haben ja im Vorfeld, Gregor, viel darüber geredet, haben uns auch viel ausgetauscht, weil ich sehe das Problem auch, aber ich sehe natürlich halt auch, dass man dann aus Berichterstattersicht diese gewaltvollen Szenen, die es gab, wo ja zum Beispiel auch Reporter bedrängt wurden, wo Polizisten mit Steinen beworfen wurden, mit Flaschen beworfen wurden, wo es dann wiederum aber auch Wasserwerfer-Einsatz von Schlagstöcken, Faustschlägen etc. in der Innenstadt gab. Für uns Reporter ist es halt schwierig, weil wir bei diesen Szenen nicht dabei sind, es sei denn, wir sind quasi zufällig in der Nähe, wenn sich das abspielt. Aber das ist bei so einem großen dezentralen Demotag dann nicht der Fall. Und mein Eindruck ist doch, dass am Ende die gewaltvollen Bilder hängen bleiben werden, natürlich halt auch vorangetrieben durch politische und durch mediale Akteure. Und ich befürchte, dass am Ende die AfD dann davon profitieren wird, weil sie sagen, wir sind eine Partei, wir sind nicht verboten, wir haben das Recht, uns zu versammeln in dieser Halle, wir haben das Recht, eine Jugendorganisation zu gründen. Und das muss auch möglich sein. Und die Gewalt und das Problem sind dann die anderen. Und die Argumentation von Widersetzen wiederum, mit denen ich mich am Wochenende dann auch unterhalten habe, die sagen, naja, die Polizei prügelt den Faschisten den Weg frei und es wäre lächerlich, dass man dann dafür diese Tausenden von Polizisten dann auch einsetzt. Nils, du hattest dich gemeldet.
Mich würde nochmal interessieren, also wie wurde das denn insgesamt wahrgenommen auf diesem Parteitag? Weil ich habe schon in den sozialen Medien auch Kritik von Aktivisten der neuen Generation Deutschland gelesen, dass man jetzt sozusagen diese Stadt ausgewählt hat, dass man damit die Leute und auch die Abgeordneten der Antifa zum Fraß vorgeworfen habe. Auch Alice Weidel hat ja einen großen Teil ihrer Rede gar nicht nach innen zum Publikum gerichtet, sondern nach draußen und gesagt, rüstet ab, war, glaube ich, ihr Begriff, auch an uns Medien gerichtet. War das so die Stimmung oder wie wurden die Proteste da wahrgenommen?
Ja, also die Proteste waren, würde ich sagen, auch wurden in der Halle, ich glaube, bei ungefähr jeder Rede reflektiert, weil man sich als verfolgt ansieht, man sieht sich als Opfer, man sieht sich als Opfer einer linksextremistischen, wie soll ich sagen, Mafia, die den Staat herausfordert, die den Staat an seine Grenzen bringt. Der Staat wird dann wiederum, und das ist halt interessant, weil wir dann wieder zum Staatsverständnis kommen, als teilweise machtlos angesehen gegen diese Umtriebe, was natürlich dann auch wiederum für die AfD eine Berechtigung gibt, dort nach einem härteren Durchgreifen zu fordern. Der Vorwurf ging in zwei Richtungen, wobei ich ihn von Alice Weidel am stärksten so gehört habe. Den hat sie auch im Vorfeld schon formuliert, vor allem an die öffentlich-rechtlichen Medien, die sagen, mit der fortwährenden Kritik der öffentlich-rechtlichen Medien an der AfD und der Verharmlosung der Gewalt auf den Demonstrationen wären die öffentlich-rechtlichen Medien mit Schuld an dieser Eskalation und an diesem Auswuchs der Gewalt. In der Halle war es dann so, dass zum Beispiel direkt am Anfang zwei junge Teilnehmer dann mit Standing Ovations begrüßt wurden, auch vom Rednerpult aus nochmal vorgestellt wurden, weil sie von, wie es dort hieß, linken Aktivisten angegriffen wurden und auch körperlich attackiert wurden, ich glaube auch geschlagen wurden, wo dann rausgestellt wurde, ja, nicht nur der Mann, sondern auch die Frau sei geschlagen worden. Und dann ging es halt direkt dann weiter zu den linksextremen Frauenschlägern. Also das heißt, man sieht da schon viele Punkte, auch die eigene Opferrolle bestätigt. Es sind dann später offensichtlich auch wiederum Videoclips aufgetaucht, die zeigen, dass da auch im Vorfeld Provokationen stattgefunden haben. Es ist da auch wiederum natürlich genau das gleiche Problem, dass jeder die Situation aus seiner eigenen Warte schildert und man auch keinen Videoclip hat, der das dann im kompletten Ablauf zeigt. Es ist noch ein Bundestagsabgeordneter angegriffen worden, Julian Schmidt, der dann mit blauer Nase und auch blauen Wangenknochen dort unterwegs war. Und auch da ist es er ist angegriffen worden, tätlich angegriffen worden, aber offenbar hat er auch zurückgeschlagen. Und das sind halt auch Punkte, die jetzt im Nachgang dann auch immer noch Raum für Interpretationen bilden. Aber ja, man sieht sich da als verfolgte Avantgarde und das Bild ist auch, dass man sagt, ja, dass es auch den Chorgeist dort stärkt, so nach dem Motto, ja, wir sind mutig genug, uns dieser Bedrohung auszusetzen. Und ich glaube, was man vielleicht auch nicht ganz vergessen darf, es sind Leute dabei, die vielleicht zum allerersten Mal überhaupt auf eine politische Veranstaltung gehen und die erleben dann eine Polizeieskorte, die sich den Weg freiprügeln muss. Das Durchschnittsalter der Generation Deutschland ist 26,5 Jahre, aber es waren auch Leute da, die deutlich jünger waren. Also es sind dann halt, glaube ich, auch Dinge, die Menschen dann in einem relativ jungen Alter prägen. Das gilt sowohl für die Generation Deutschland als auch natürlich für diejenigen, die dann bei den anderen Gegenprotestformen auf der Straße sind. Im Nachgang wurde dann zum Beispiel vom Bündnis Widersetzen auch geschildert, wie belastend, psychisch belastend, auch körperlich belastend das dann war. Und ich habe im Vorfeld bei Widersetzen auch ein sehr großes Misstrauen schon im Vorfeld gegenüber der Polizei erlebt. Es wurde dann begründet mit zum Beispiel Hanau, NSU, das 12-jährige Mädchen, das Gehörlose, was in NRW angeschossen wurde. Das sieht man dann als ein Kontinuum der Polizeigewalt.
Ja, was ich mich frage, ist, inwiefern diese Selbsterzählung, dass man verfolgt sei und dass man Repressionen ausgesetzt sei, nicht schon irgendwo auch einen wahren Kern hat. Also, dass die vorherige Jugendorganisation wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das galt in weiten Teilen als eine Vorstufe zu einem möglichen Verbot. Damals wäre es ja mit einem Vereinsverbot auch relativ leicht gegangen. Und ich frage mich, ist nicht schon diese Neugründung, die sich jetzt formell professionalisiert und formell darauf achtet, nicht den verfassungsmäßigen Rahmen zu sprengen, ist es nicht schon ein Erfolg dieser staatlichen Repression? Also ist es nicht genau das, was man eigentlich möchte mit solchen Maßnahmen wie dann einer Verfassungsschutzbeobachtung, dass man will ja gar nicht den Leuten inhaltlich vorschreiben, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen, aber man will ihnen sagen, bis hierhin sind die formellen Grenzen, die unsere Verfassung zulässt. Und bitte bewegt euch nur innerhalb dieser Grenzen. Und zumindest, als ich mit Hohm gesprochen habe, eine Woche vorher, habe ich mit ihm zum Beispiel über diesen Remigrationsbegriff diskutiert. Und da war es ihm schon sehr wichtig. Also er meinte, er hat sich da jetzt nicht komplett mit auseinandergesetzt, bis wie das alles genau funktionieren kann. Aber ihm war es schon sehr wichtig zu betonen, na ja, wir wollen quasi so viele Leute wie möglich abschieben oder rückführen, aber eben nur bis zu der Grenze, die uns die Verfassung und das Recht lässt.
Ja, wobei, da muss man sagen, wenn wir jetzt von millionenfacher Remigration hören und das mit den Zahlen abgleichen, nach der 1 Million Asylbewerber nicht aufenthaltsberechtigt sind, sieht man ja dort, dass genau da es weit darüber hinausgeht, dessen, was im Moment der Rechtsrahmen ist. Also ich glaube, da lässt man auch relativ weiten Interpretationsspielraum.
Naja, aber dass sie das Recht ändern wollen, das steht ja außer Frage. Also das, sonst müsste man ja keine Partei gründen. Dass sie weiter darüber hinausgehen wollen, ist das, was jetzt gerade rechtlich möglich ist, das ist ja selbstverständlich. Die Frage ist, ist das, was sie wollen, verfassungsmäßig überhaupt machen?
Ich glaube, es hat dann da Grenzen, wo es um eine Ungleichbehandlung geht und eine Abwertung derjenigen, die eine Migrationsgeschichte und einen deutschen Pass haben. Also da sehe ich dann auch durchaus Punkte. Also Stichwort ist zum Beispiel Passdeutscher etc., wobei dieses Wort meiner Kenntnis nach jetzt bei der Generation Deutschland nicht gefallen ist. Es gibt aber noch eine sehr kuriose Sache, die wir vielleicht in diesem Podcast zum Schluss dann auch nochmal aufgreifen sollten. Es ist eine Rede, Stichwort ist Alexander Eichwald, die Gründungsveranstaltung sehr beschäftigt hat. Ein Kandidat, der einen auch für die AfD wirklich bizarren Auftritt hingelegt hat. Hören wir kurz rein.
Die Liebe und Reue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam. Denn was wir im individuellen Herzen tragen, teilen wir uns hier alle in entschlossener Eintracht. Das Wohl und die Aufrechterhaltung unseres Volkes, unserer Heimat, unserer Kultur und die Sicherstellung einer Zukunft, wo ein deutsches Kind nie wieder Scham empfinden sollte, deutsch zu sein.
Tja, also man hört es ja an diesem Vibrato zum Schluss. Das war ja fast so eine Hitler-Rhetorik-ähnliche Rede, die man gehört hat. Auch das Äußere, es gibt ja mittlerweile dann auch Fotos oder auch Videos zu sehen von diesem Auftritt, hat für Irritationen gesorgt. Alexander Eichwald ist angetreten für einen der Beisitzerposten im Bundesvorstand, quasi im regulären, oder war eine Kandidatur, die erst spontan dort verkündet wurde, hat dann auch im Saal für große Unruhe und Irritationen gesorgt. Er wurde dann gefragt, ob er V-Mann sei oder ob er irgendwie eingeschleust. Er hat gesagt, nein, nein. Er wurde dann auch gefragt, warum er so eine bizarre Rede hält. Hat dann gesagt, er hätte sie kürzen müssen von 10 Minuten auf 3 Minuten runter und hätte auch sein rollendes R damit begründet, dass er im Kindesalter eingewandert ist, damit auch eine andere sprachliche Sozialisation hatte, ist dann aber am Ende nicht gewählt worden, hat aber trotzdem 12% der Stimmen bekommen. Das ist vielleicht auch noch ein interessantes Detail. Nils, wie blickst du auf diese Rede? Ist das Schauspielerei? Macht er sich lustig? Ist das Böhmermann? Mit was hat man es am Ende zu tun?
Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht. Es ist zumindest alles sehr kurios. Ich finde, glaube ich, viel interessanter als den Auftritt die Kritik daran innerhalb der neuen Generation Deutschland. Also, dass man sich da so drüber gewundert hat, dass es Fragen gab, ob er ein V-Mann ist und so weiter, zeigt ja schon, okay, es gibt zumindest ein Gespür dafür, wo so eine Grenze des Auftretens ist. Mich hat es aber ein bisschen gewundert, weil inhaltlich ist es jetzt nicht so weit weg von vielem anderen, was man da gehört hat. Und auch vom Stil her gab es durchaus den ein oder anderen Auftritt, der jetzt nicht völlig weit weg davon war. Und innerhalb der Generation Deutschland, auch bei Jean-Pascal Hohm, gab es ja vor allem dann Kritik an der Art und Weise, wie er gesprochen hat, wie er da aufgetreten ist. Inhaltliche Kritik gab es ja kaum. Also, und das ist eigentlich ja genau das, worum es geht. Also es geht darum, wie präsentieren wir uns, wie werden wir von außen wahrgenommen und will man, dass so jemand für die Partei steht? Ja, und das will man natürlich nicht, weil man weiß, das wird dann rumgereicht und zeigt man sich gegenseitig, ja, so ist die neue Generation Deutschland. Aber an den Inhalten gibt es eigentlich nichts auszusetzen.
Ich finde das interessant. Ich habe heute am Vormittag noch mit jemandem gesprochen, mit dem Bundestagsabgeordneten, der aus dem Nachbarkreis kommt, der Herr Kneller, der auch vor Ort war auf diesem Gründungskongress und der jetzt nachgeforscht hat, der Alexander Eichwald. Also er ist eine reale Person, er ist jetzt kein Schauspieler, sondern es gibt diese Person. Er ist Mitglied in der AfD, ist dort auch in Herfurt als sogenannter sachkundiger Bürger registriert für die AfD. Das heißt, er ist quasi in einer beratenden Funktion in Ausschüssen im kommunalen Bereich. Ich habe jetzt gerade heute Morgen von der AfD NRW erfahren, dass die AfD ihn von dort aus dieser Position als sachkundiger Bürger abberufen hat, dass man jetzt auch noch mal forscht, aber dass man auch sagt, nein, er hat sich angemeldet, er ist unter dieser Adresse gemeldet, unter der er ja auch erst im Oktober 2025 bei der Partei eingetreten ist. Und was noch ein interessantes Detail ist, was ich aber jetzt noch nicht in Gänze verfolgen konnte, ist, dass offensichtlich beim Aufnahmegespräch, was man mit ihm geführt hat, dieser Punkt mit ich rolle mein R und ich habe diese doch recht eigene Rhetorik, dass das offensichtlich nicht der Fall war. Nils, du wolltest noch was fragen.
Ich wollte fragen, du warst ja vor Ort. Ich weiß nicht, ob du die Rede live gesehen hast, aber ich habe mich gefragt, was ist denn danach passiert? Also der ganze Saal hat sich über ihn lustig gemacht. Es musste um Ruhe gebeten werden. Der so die Frage stellt, bist du ein V-Mann? Danach setzt man sich ja wahrscheinlich nicht einfach hin und trinkt seinen Kaffee. Also was hat er den Rest des Tages gemacht? Sind Leute zu ihm gekommen und hast du vielleicht auch versucht, mit ihm zu sprechen oder war er dann sofort verschwunden?
Nee, der war den Rest des Tages, also es war tatsächlich so, dass ich in einer anderen Live-Schalte war, für Deutschlandfunk Nova, glaube ich, war das, als er diese Rede gehalten hat. Und ich habe gesehen, dass es in der Halle Unruhe gibt und ich habe auch auf dem Hallenscreen gesehen, dass dort ein optisch total ungewöhnlicher Kandidat unterwegs ist. Aber ich konnte, wenn man selber spricht, kann man nicht gleichzeitig noch zuhören. Und ich hatte direkt danach eine Schalte für Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, ich war so ungefähr eine halbe Stunde raus, komme wieder oder klinke mich dann wieder ins Geschehen ein und sehe, wie diese bizarre Situation dann vor allem dann auch in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Ich habe ihn dann später noch gesehen in der Halle, der war noch da, hat dann dort auch noch irgendwie Kaffee getrunken, hat mit Leuten geredet. Also der ist dann auch nicht sofort des Saales verwiesen worden. Ich hatte das Gefühl, man dachte sich, naja, okay, gut, wir haben ihn jetzt kritisch befragt und er ist für nichts gewählt worden, also darf er auch erstmal bleiben. Und was ich auch interessant fand, die gleiche Frage habe ich nämlich dann auch dem Bundestagsabgeordneten aus NRW gestellt, dem Kneller, der ja auch in Gießen dabei war, habe gesagt, haben Sie denn dann mal mit ihm geredet? Und der meinte auch, nee, er wäre nicht gewählt worden, damit wäre es dann eigentlich in Ordnung gewesen. Aber im Hintergrund läuft jetzt noch ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn mit der Begründung, er habe mit dem Verhalten der Partei geschadet. Und man weiß ja, wie hoch die Hürden teilweise für Parteiausschlussverfahren sind. Gerade der Landesverband der AfD in Nordrhein-Westfalen hat da gerade eine sehr unrühmliche Geschichte mit dem Mitglied Daniel Schramm, wo es ewig hin und her geht. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das könnte die Partei durchaus noch eine Weile beschäftigen, wenn er nicht selber austritt. wie man es ihm auch nahegelegt hat. Ich würde an der Stelle einen Strich drunter ziehen wollen, weil tatsächlich ist es leider so, dass man manchmal aus dem Podcast raus muss, weil die aktuelle Berichterstattung unter anderem zu Gießen dann auch drängt. Aber ich würde trotzdem die Möglichkeit noch nutzen wollen, Gregor, mit dir ein Mini-Fazit zu ziehen, vor allem was die Demolage und die Wahrnehmung, die politische Weiterverarbeitung, die Wahrnehmung und die Langzeitwirkung sowohl in Gießen als auch in Hessen sein wird.
Es gab ja jetzt schon erste Reaktionen, sowohl vom Innenminister als auch vom Ministerpräsidenten Rhein hier in Hessen, von beide von der CDU. Die haben ja, sag ich mal, genau das gemacht, was ich auch als ein bisschen problematisch ansehe, nämlich diese Gewalteskalation stark in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, der hessische Ministerpräsident hat auch von den Gewaltmärschen von Gießen gesprochen und so weiter. Was, sag ich mal, den vielen zehntausenden Menschen, die sich hier aus der Zivilgesellschaft an einem sehr kalten Wochenende, die nach Gießen gezogen sind, um dort gegen die Gründung einer, ja, wie wir jetzt hier auch schon besprochen haben, extrem gefährlichen Organisation zu protestieren, vielleicht nicht ganz gerecht wird. Und für mich zeigt das ja auch nochmal so ein bisschen die schwierige Lage, in der die CDU auch ist, wie sie sich zu dieser Partei rechts von ihr zu verhalten hat. Die CDU hat ja auch unter anderem hier dann dazu aufgerufen, doch lieber auf gemäßigten Protest zu setzen. Einen Protest, an dem sie sich in Gießen zum Beispiel auch selber gar nicht beteiligt hatte. Also hier gab es ein Demokratiefest in Gießen, das war am Berliner Platz, weit ab dieses ganzen großen Demo-Geschehens, eine friedliche Kundgebung, in der sogar die FDP gemeinsam mit der Linken auf der Bühne stand, wo sich dann auch alle Beteiligten gefragt haben, na, warum ist die CDU hier, nicht hier. Ja, und ich muss sagen, ich tue mir ja jetzt, Nadine, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, noch ein bisschen schwer damit, dass dieser Protest gegen eine offensichtlich rechtsradikale Jugendorganisation von vielen Teilen jetzt pauschal als demokratiefeindlich oder demokratieschädlich dargestellt wird.
Nils, bevor ich mit dir nochmal auf die Generation Deutschland eingehe, ja, ich habe so das Gefühl, es wird die Polarisierung auf allen Seiten verstärken, weil sich auch alle missverstanden fühlen. Also auch, ich habe mich auch mit ein paar Demonstranten noch unterhalten, die fühlen sich auch missverstanden, weil sie mit diesem Gewaltvorwurf sich konfrontiert sehen. Ich glaube halt aber auch, dass viele von der Gewalt irritiert sind und ich habe das Gefühl, niemand fühlt sich auch von diesem Staat gerade gut vertreten und ich habe das Gefühl, dass das Verunsicherungs- und auch Zweifelsprozess noch weiter vertiefen wird. Aber Nils, ich würde mit dir gerne noch ein Mini-Fazit ziehen. Was heißt jetzt die Generation Deutschland für die Zukunft der AfD?
Ja, das ist eine gute Frage. Mir scheint es schon klar zu sein, dass es wichtiger für die AfD wird, als es die junge Alternative war. Also die junge Alternative war doch zum Ende hin hauptsächlich ein Störfaktor. Und ich glaube, die Generation Deutschland wird jetzt einfach eine strukturell wichtigere Organisation, um eben junge Leute ranzuführen an die Partei und in Ämter zu heben. Ich glaube, für diejenigen, die jetzt von außen darauf schauen, sich vielleicht auch Sorgen machen, was das bedeutet für das Land. Ich glaube, wenn man sich vor allem am Auftreten der AfD stört, und da gibt es ja durchaus auch, was Befragungen angeht, viele Leute, die sagen, dieser Stil ist nicht meiner, solche Leute sollen keine Politik machen. Wer sich daran stört, der wird jetzt in Zukunft weniger Probleme haben mit dieser Organisation und diese Professionalisierung wird voraussichtlich auch der AfD ja weitergehen und noch stärker werden, wenn sozusagen die ehemaligen CDU-Kader langsam aber sicher rausgehen und diese neue Generation ranwächst, die quasi wie Jean-Pascal Hom nur noch die AfD kennt und da groß geworden ist. Wer sich an den Inhalten dieser Partei stört, der dürfte da jetzt doch es mit einer gefährlicheren Organisation zu tun haben, weil da, wie wir es besprochen haben, sieht man gar keine Mäßigung und da hilft dann natürlich eine Professionalisierung, wirklich irgendwann auch an die Macht zu kommen.
Herzlichen Dank an Gregor Lischka, an Nils Schniederjan. Das war sie, die Folge 454 Nachbetrachtung der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen. Herzlichen Dank an Gregor Lischka und Nils Schniederjan. Herzlichen Dank auch für Moritz Metz für die redaktionelle Beteiligung. Herzlichen Dank an Carsten Püschel für die technische Unterstützung. Rückmeldungen, Nachfragen, Kommentare natürlich gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder natürlich jederzeit über Signal oder WhatsApp an 0160 9130 7007. Und wir haben aufgezeichnet um 11.45 Uhr an diesem Montag, das heißt 1. Dezember, Tag 2 nach der Neugründung und nach dem Demogeschehen von Gießen. Herzlichen Dank. Bye, bye.
Tschüss, danke.
Tschüss.